Herzlich willkommen bei InnoBytes. In dieser Episode sprechen wir mit Tobias Billy, Head of Business Development von Enna. Herzlich willkommen, Tobias.
Hi Alex, hi Klaus, freut mich sehr, dass ich dabei sein kann.
Tobias, um was geht es genau bei Enna?
Der Einsatzpitch, den ich immer ganz gern bringe, ist eigentlich, Enna ist die Tonybox für Senioren. Und tatsächlich geht es darum, dass wir Menschen, die bislang noch keinen Zugang haben zum Internet und zu digitalen Angeboten, dass wir denen einen Zugang legen. Letztlich ist es eine Bedienhilfe für handelsübliche Tablets und funktioniert nicht, wie man es kennt, mit Touch-Display oder Menüs oder irgendwelchen Apps oder Strukturen, sondern mit Hilfe von unseren Enna-Cards. Letztlich ist es eine haptische Bedienmethode für ein Tablet und die macht Enna auch einzigartig und die macht uns auch dann innovativ am Ende des Tages.
Tablets und Smartphones haben ja eine immens hohe Verbreitung. Ungefähr 50% der Deutschen nutzen Tablets, mehr als 90% haben Smartphones und das nicht nur eins, sondern zwei oder mehrere. Durch die Covid-Pause, die ja die Senioren am stärksten getroffen hat, hat sich das Anwenderverhalten ja bei den Senioren auch sehr stark in Richtung WhatsApp und Ähnliches ausgerichtet. Was macht Enna so besonders? Wo unterscheidet sich jetzt Enna zu einem normalen Tablet?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zurück auf die Zahlen, die du gerade genannt hast. Das klingt ja auf den ersten Blick nach sehr viel. Und wenn man sich das also übergeordnet anschaut, ist es auch eine relativ durchgedrungene Verbreitung innerhalb Deutschlands zumindest. Wenn man aber ein bisschen genauer hinschaut und das mal nach Altersgruppen unterscheidet oder aufteilt, dann sieht man, dass in der Altersgruppe zwischen 60 und 70 immerhin fast 20% der Menschen noch kein Smartphone aktiv nutzen. Und bei den über 70-Jährigen sind schon mehr als ein Drittel, die kein Smartphone im Alltag nutzen. Und ich glaube, man kennt es vielleicht auch von seiner Oma oder Eltern, je nachdem, wie alt man ist. Ich sage mal, die Leute, die vielleicht so über 65 sind, die haben ein Smartphone und sind oft auch ganz selbstbewusst damit im Umgang. Aber wenn man ehrlich ist, schaffen es die dann vielleicht einen WhatsApp-Call zu machen oder schaffen irgendwie eine Nachricht zu senden mal. Aber ob man jetzt wirklich schaffen würde, sich für einen telemedizinischen Termin einzutragen, sich einen Impftermin zu machen, sich im Bürgeramt einen Termin zu machen oder sich ein Taxi zu bestellen, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Und deswegen ist es super schwer zu sagen, welche Leute eigentlich oder wie viel Prozent der Menschen in Deutschland die Digitalisierung zu ihrem vollsten Potenzial ausschöpfen. Und da genau da möchten wir mit Enna eigentlich einen Beitrag leisten. Der Grund, warum ganz viele Menschen das Smartphone nicht mehr nutzen oder überhaupt nicht nutzen, liegt in aller Regel daran, dass die Bedienung nicht anwenderfreundlich genug ist. Und wir haben eben mit unserem intuitiven Bedienkonzept mit Hilfe der Enna-Cards und dem Enna-Dock, also mit unserer eigenen Hardware, eine Möglichkeit geschaffen, wie selbst Leute, die wirklich noch nie was mit Technik zu tun hatten, also wirklich eine Technikaversion haben oder eben auch motorische oder kognitive Einschränkungen verschiedenster Art haben, trotzdem ganz leicht auf die gängigsten digitalen Angebote zugreifen, die wir auch so im Alltag auf dem Smartphone nutzen.
Tobias, sei doch so nett und beschreib doch mal den Prozess. Wie funktioniert ein Enna?
Enna besteht aus verschiedenen Komponenten. Primär geht es um ein Tablet. Also wir erfinden da das Rad nicht neu, sondern wir nutzen da ein ganz reguläres Tablet. Man kann auch für Enna sein eigenes Tablet mitnehmen. Dieses Tablet ist jetzt verbunden mit unserer Hardware. Unsere Hardware ist das Enna Dock. Das Enna Dock muss man sich vorstellen wie eine Docking Station. Ist es eigentlich auch. Das ist auch kein Hexenwerk. Diese Docking Station wird für uns in der Nähe von München, da wo wir herkommen, produziert von unserem Partner TQ Systems, also made in Bavaria, made in Germany. Und in diesem Enna-Dock ist eine Platine drin, die kann jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Letztendlich ist es die Aufgabe des Enna-Docks, dass es die Enna-Cards ausliest und die Befehle an das Tablet weitergibt. Und jetzt mal ganz kurz zu den Enna-Cards. Das sind Karten im Kreditkarten-, EC-Kartenformat oder Scheckkartenformat, die mit eindeutigen Befehlen bedruckt sind, zum Beispiel Alex anrufen oder Klaus anrufen. Und wenn jetzt eine Person hingeht und diese Plastikkarte nimmt, wo Klaus anrufen draufsteht, auf das Enna-Dock ablegt, auf die vorhergesehene Fläche, dann wird dieser Befehl über das Enna-Dock ausgelesen und wird an das Tablet übertragen. Dort läuft unsere Enna-Dock-App und die führt dann den entsprechenden Befehl aus. In dem Fall würde eine Video-Anrufverbindung zu dir, Klaus, auf dein Smartphone hergestellt werden. Und ja, da hört es natürlich nicht auf. Das ist wahrscheinlich unser wichtigster Use Case, dieser Anruf. Aber wir können eben damit eigentlich so gut wie alles abbilden. Wir können Podcasts anbieten. Wir haben Mediathekinhalte beispielsweise aus der ARD-Mediathek, der WDR-Mediathek. Also alles, was öffentlich-rechtlich frei verfügbar ist, kann auf die Enna-Cards abgebildet werden. Angehörige können eigene Fotoalben erstellen. Es gibt die Wetterkarte, es gibt die YouTube-Karte, die kann ich als Enkel bestellen für die Oma und immer wieder mit neuen YouTube-Inhalten versehen. Und jetzt seit neuestem arbeiten wir eben auch mit Dritten zusammen, also mit Partnern, die auf Enna gekommen sind oder uns spannend finden, zum Beispiel Hörbuchverlagen, die sagen, ja, durch Enna schaffen wir es, dass wir unser digitales Angebot in Form von Hörbüchern zugänglich machen für eine Zielgruppe, die davor noch nicht Hörbücher hören konnte. Das heißt, wir sind für die inzwischen auch so eine Art, ja, Vertriebspartner, kann man fast schon sagen, Vertriebspartner für digitale Angebote. Und das ist eigentlich genau das, was wir sein wollen, eine Plattform mit Inhalten verschiedenster Art, wo die ganze Familie letztendlich drauf zugreifen kann und wir wirklich digitale Inklusion und Teilhabe für alle schaffen.
Wie modular ist eigentlich das System? Kann ich beispielsweise auch die Enna-App ohne dieses Dock verwenden? Gibt das Sinn? Welche Möglichkeiten bestehen da?
Das greift so ein bisschen in das ein, was ich jetzt gerade am Ende gesagt habe, nämlich, dass wir uns als Enna eigentlich gar nicht so wahrnehmen als der Hersteller von diesem Enna-Doc. Das ist aktuell sozusagen der Mittel zum Zweck oder der Schlüssel hin zu den, dass wir eben auch Teilhabe schaffen für die ältere Generation. Wie wir in 5 oder in 2 oder in 3 oder in 10 Jahren ausschauen, ob wir da vielleicht eine rein softwarebasierte Lösung haben, weil auch natürlich die Kompetenzen der älteren Menschen sich entsprechend weiterentwickeln, das wissen wir heute noch nicht. Fest steht, dass wir eben immer den Anspruch haben, bestehende digitale Angebote so niederschwellig wie möglich anzubieten, sodass eben die ganze Familie darauf zugreifen kann. Bei uns sind Themen wie Anwenderfreundlichkeit, Sicherheit, aber eben auch Datenschutzsicherheit sehr stark im Vordergrund. Und den Weg werden wir weitergehen. Wir wollen jetzt nicht eigenen Content anbieten irgendwie plötzlich auf unserer Plattform, sondern wir sind immer sozusagen die Schnittstelle, die alles einfach macht, die alles sicher macht, wo man sich darauf verlassen kann und das Produkt für die ganze Familie am Ende des Tages.
Ich glaube, die meisten Zuhörer haben sich das System jetzt im Privathaushalt vorgestellt, so wie du es beschrieben hast. Doch ein weiterer Sektor für euch ist die Pflege. Was sind jetzt die typischen Nutzungsszenarien in diesen Use Cases?
Warum wir überhaupt in der Pflege sind, ist vielleicht noch ein Satz wert. Also wir wollten kein Pflegeprodukt sein. Wir sind eigentlich auch kein Pflegeprodukt. Wir kommen nicht aus der Pflege. Und das Produkt wurde auch nicht erfunden, um die Pflege irgendwie zu revolutionieren. Aber wir haben einfach eine sehr starke Überschneidung bei der Zielgruppe der Gepflegten. Natürlich, wenn man jetzt sagt, unser Enna-Doc richtet sich an Menschen, die Schwierigkeiten haben, mit Smartphones oder Tablets im Alltag umzugehen. Diese Menschen trifft man halt sehr, sehr stark auch in der Pflege wieder. Und als wir das Unternehmen gegründet haben, 2020, könnt ihr euch erinnern, war gerade Pandemie und überall haben sie geschrien in den Pflegeeinrichtungen, bitte, wir brauchen jetzt anwenderfreundliche Lösungen, um unsere Senioren und Seniorinnen oder Menschen mit Behinderung oder wie auch immer aus der Einsamkeit rauszuführen. Und ich war dann tatsächlich auch in vielen Einrichtungen, wo mir gesagt wurde, es war echt die Hölle für die Leute. Die sind da vereinsamt in ihren Zimmern. Musst dir vorstellen, wenn du da noch eine Demenz hast und gar nicht checkst, warum du jetzt 1, 2, 3 Wochen irgendwie isoliert wirst und keinen Zugang mehr hast zu den anderen. Das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Und dann haben wir gedacht, ja gut, für das Produkt Enna oder das, was wir vorhatten, gibt es anscheinend einen Markt und eine Nachfrage und sind dann eigentlich relativ selbstbewusst in die Pflegelandschaft gegangen. Und jetzt vielleicht zu den 3 Use Cases. Ja, also die stationäre Pflege, die haben wir eigentlich von Anfang an sehr stark bedient, die ist auch im Vertrieb sehr, sehr dankbar, weil die halt, da kann halt einfach der Einrichtungsleiter sagen, pass auf, ich habe jetzt irgendwie 100 Bewohner, von denen könnte ich mir bei 10 vorstellen, dass sie es nutzen, ich kaufe euch jetzt 10 Dinger ab, plus vor Ort ist noch jemand, der das irgendwie betreut, jemand aus dem sozialen Dienst oder jemand, der vielleicht in der IT vor Ort arbeitet und ein bisschen Verständnis mitbringt für digitale Technologien oder mittlerweile sind wir auch dabei, so Vertriebspartnerschaften auszuarbeiten. Das heißt, die Einrichtung kauft irgendwie 10 Systeme und vermietet die dann an interessierte Angehörige weiter, wochenweise oder monatsweise. Gibt ja auch die Kurzzeitpflege. Also ich stelle mir das cool vor, wenn ich als Enkel meine Oma in die Kurzzeitpflege bringe nach einem Krankenhausaufenthalt und da sagt mir einer, pass auf, wir haben jetzt übrigens Enna. Für 10 Euro pro Woche können Sie das mieten für Ihre Oma, dann können Sie in Kontakt bleiben. Wir richten das ein und nach 4 Wochen oder wenn die Oma halt fertig ist mit der Kurzzeitpflege, geben Sie es zurück, es entstehen keine weiteren Kosten. Also solche Modelle sind natürlich cool. Der wichtigste Use Case ist aber wahrscheinlich trotzdem mittel- und langfristig für uns im ambulanten Bereich. Liegt natürlich auch daran, dass ja der ambulante Bereich an Wichtigkeit hinzugewinnen wird in den nächsten Jahren, dass die Versorgung oder die Pflege ja gar nicht mehr so stark im stationären Bereich gewährleistet werden kann, aufgrund vor allem des Fachkräftemangels oder des Pflegefachkräftemangels. Das heißt, Digitalisierung muss Einzug finden in die Häuslichkeit. Dazu gehören auch Themen wie Telepflege. Telepflege ist ja ein Thema, was in Holland oder Niederlanden ja schon gibt, dass eine digitale Betreuung auch mal abgerechnet werden kann. Da sind wir ein bisschen langsamer mal wieder. Oder Telemedizin, die Videosprechstunde ist ja voll der No-Brainer. Also ich mache das, weil ich zu faul bin, die 10 Schritte zum Arzt zu gehen, weil ich halt zwischen zwei Calls ein Rezept mir abholen möchte. Aber die Oma, die am Land sitzt, nicht mobil ist, keinen Arzt in der Nähe hat, der auch vorbeikommen kann, für die wäre das ja ein viel größerer Gewinn oder Gamechanger als für mich, der nur zu faul ist. Und das heißt, in die Richtung möchten wir auf jeden Fall gehen. Hier ist der Vertrieb aber undankbar und kleinteilig. Ja? Also musst du entweder schauen, gehst du über die Angehörigen oder gehst du über die Pflegedienste. Das sind aber keine guten Multiplikatoren. Unser Produkt ist auch nicht erstattungsfähig über irgendwelche Pflegekassen. Wir sind kein Hilfsmittel, wir sind auch keine DIPA. Was die Leute dann aber erwarten, wenn sie im häuslichen Pflegekontext Produkte kaufen, dann soll es alles die Pflegekasse zahlen. Das heißt, da sind wir noch in den Kinderschuhen, glauben aber, dass wir da ein großes Potenzial haben. Ich glaube, die teilstationäre Pflege oder Tagespflege ist für uns ein bisschen weniger relevant. Erstens, weil die Leute nicht einsam sind. Das heißt, die werden ja in der Früh meistens von den Angehörigen hingebracht und abends abgeholt und brauchen jetzt nicht währenddessen irgendwie digital Videocalls machen, sondern das ist, glaube ich, für uns der am wenigsten spannende Case aus den drei. Da gibt es, glaube ich, bessere Angebote von Caretable bis andere Themen, wo man einfach zusammen dann was spielen kann an einem digitalen Tisch und so weiter. Also da sind wir wahrscheinlich ein bisschen weniger relevant.
Wie organisiert ihr den Vertrieb? Habt ihr Vertriebspartner? Und wenn ihr Vertriebspartner habt, wie sieht denn so ein Preismodell denn aus? Was ist eure Vision und wo steht ihr heute?
Wie wir den Vertrieb machen, also ich bin ja schon ganz, ganz früh dazugekommen. Ich bin jetzt keiner der Gründer, aber bin ein halbes Jahr nach der Gründung dazugekommen und habe auch sofort den Vertrieb in die Hand genommen. Und am Anfang war das wirklich ganz, 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 ganz viel Kaltakquise, viele Termine machen, viele Absagen bekommen, auch viel vor Ort zu den Leuten gehen. Ging auch darum, dass wir viel lernen und auch mal checken, was die Bedürfnisse sind, wie auch die Mitarbeiter im Feld ticken. Das waren sie auch überhaupt alles nicht bewusst. Genau, und das läuft eigentlich auch ganz gut weiter. Wir nutzen Messen, haben da eine ganz gute Sichtbarkeit, haben schon einige Preise auch gewonnen mit unserem innovativen Konzept. Mittlerweile sind wir auch zu zweit im Vertriebsteam. Das heißt, dieser Vertriebsweg der Kaltakquise, der direkten Ansprache von großen Trägern, Diakonie, Caritas, AWO und so weiter, das geht weiter und es läuft auch ganz gut, da kommt auch ganz schöner Umsatz rein. Ja, zum Thema Vertriebspartnerschaften, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Also wenn wir mal bei der Pflege bleiben, könnte man sich ja vorstellen, dass ein ambulanter Pflegedienst oder ein Betreuungsdienst ein Vertriebspartner für uns wäre. Na, da könnte man sagen, okay, ihr empfehlt Enna weiter oder ihr kauft Enna und verkauft es weiter. Seit neuestem haben wir unseren ersten tatsächlich Vertriebspartner im Retail-Bereich, also im klassischen Consumer Goods-Bereich und das ist O2, das darf ich jetzt auch schon verkünden, das ist jetzt seit ein paar Tagen, seit einer Woche ungefähr, gibt es uns auf O2.de zu kaufen. Und das ist ein ganz klassisches Retail-Modell eigentlich. Die kaufen die Systeme von uns ab und verkaufen die weiter. Der Nutzer muss dann bei uns noch ein Abo in der App abschließen. Was besser ist, kaufen oder mieten? Ich als Enkel würde lieber mieten, tatsächlich. Manche Leute sagen, gibt es Leute, die sind so drauf, ich möchte aber besitzen, sehe nicht ein, dass ich irgendwas kaufe und am Ende, oder miete, für irgendwas Geld ausgebe und am Ende gehört es mir nicht. So bin ich gar nicht. Ich bin auch großer Freund der Sharing Economy, aber ich glaube, das ist Typsache. Der Vorteil von Mieten ist halt, dass du es mit der Oma erstmal ausprobieren kannst, 2, 3 Monate. Und wenn du merkst, sie nimmt es nicht an, wenn du merkst, sie baut ab, weil sie vielleicht eine Demenz hat und kannst dann nicht mehr, die Lernkurve ist ja nicht unbedingt linear nach oben, sondern kann ja auch mal nach unten gehen, wieder gerade bei älteren Menschen. Oder sie verstirbt, ja, kann ja auch natürlich sein bei unserer Zielgruppe. Dann kann ich das Ding einfach zurückschicken und habe keine Kosten mehr. Das ist dann vorbei und ich habe keine hohen Anfangsinvestitionen. Jetzt über Odoo kann man es auch kaufen. Also wem das lieber ist, der soll es halt kaufen. Da haben wir jetzt zwei gute Optionen und holen da, glaube ich, die meisten Kunden ganz gut ab mit den beiden Angeboten.
Also ihr involviert ja mit eurem Angebot sowohl den User, den End-User, als auch die Bezugspersonen, die in ganz unterschiedlichem Alter und Kontext sind. Wer trägt letztendlich die Kaufentscheidung?
Die Enkelgeneration kann man, glaube ich, so pauschal sagen. Wenn es um Oma und Opa geht, sind es die Enkel, die wir über TikTok, über Social, über unseren Social-Media-Content auf Insta erreichen beispielsweise. Mit dem Thema, melde dich mal wieder bei deiner Oma, bring deine Oma ins Internet, mein Opa kann das und das, was kann deiner? Ne? Also ein bisschen dieses Thema, irgendwie cool, das ist eine coole Sache, wenn man Opa und Oma ins Internet bringt. Wir haben aber kein Produkt, was irgendwie ein Impulskauf wäre. Also es ist nicht wie ein paar Schuhe, was ich jetzt auf Instagram sehe beim Scrollen und dann kaufe ich die halt mal, weil sie für mich sind und die gefallen mir, sondern es ist meistens so ein Thema, der Enkel sieht's, nimmt es dann beim nächsten Mal beim Abendessen mit und sagt dann, schau mal Papa, schau mal Mama, das wäre doch was für die Oma. So. Und der Papa zahlt es halt am Ende, wenn er sagt, das findet er gut. Dafür muss sich halt der Enkel um die Einrichtung kümmern, wiederum. Also das ist irgendwie so ein, ich sag ja, das ist ein Produkt für die ganze Familie. Die Kommunikation ist uns am liebsten mit den Enkeln, weil man wirklich sagen muss, ab 50 hört es irgendwie wieder auf mit dem Verständnis für digitale Produkte. Und auch im Thema Customer Support möchten wir ganz klar nie mit den Nutzern selber in Kontakt treten. Das heißt, das klingt jetzt hart, aber uns ist natürlich lieber, wenn wir noch diesen Gatekeeper des Enkels haben, der vielleicht mal sagen kann, nee, Oma, hast du das schon probiert und da ein bisschen jemand von uns weghalten kann. Also Kommunikationspartner sind die Enkel, Enkelinnen, Käufer sind dann meistens die Kinder und Nutzer ist Oma und Opa.
Wie kriegt ihr es trotzdem hin, das Produkt konkret an den Nutzern auszurichten? Oder richtet ihr es tatsächlich eher an den Bezugspersonen aus? Also wer ist letztendlich auch der, der entscheidet, ob das Produkt cool ist, funktioniert und ob man glücklich damit ist?
Naja, also beides. Wir haben ja zwei Komponenten. Das Enerdock ist bei der Oma zu Hause. Das heißt, das muss die Oma bedienen können, die Karten auflegen und mit den beiden Tastern sich noch durchdrücken können. Auf der anderen Seite gibt es ja die Enna-App, über die die Karten bestellt werden, über die der Videoanruf stattfindet, über die auch Nachrichten geteilt werden. Das ist eine ganz reguläre App. Da müssen wir uns Feedback natürlich von den Angehörigen mit reinholen. Aber trotzdem, die Frage ist natürlich berechtigt, wie kommen wir in Kontakt zur Nutzerzielgruppe? Das läuft dann tatsächlich auch über die Angehörigen, die uns da immer wieder Feedback geben, von wegen die Tasten sind irgendwie nicht, heben sich nicht deutlich genug farblich ab oder der Kontrast auf dem Display ist nicht scharf genug oder wie auch immer. Also da kriegen wir einiges mit über die Schnittstelle der Angehörigen, also unserer Kunden letztendlich. Und gleichzeitig bin ich und meine Kollegin Franziska und ich sind ganz viel auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, sind vor Ort im stationären Kontext, auch mal vor Ort im ambulanten Bereich und schauen da ganz genau, was passiert und holen uns auch ganz stark Feedback von den Mitarbeitern im Feld ab. Direktes Feedback von unseren Nutzern kriegen wir, glaube ich, selten, macht aber auch nichts. Ich glaube, das Konzept mit der Karte, mit dem Karteauflegen, das ist bewährt. Da werden wir auch nichts mehr groß dran feilen. Das funktioniert. Ein paar Einzelheiten gibt es noch, aber wir sind viel vor Ort und holen uns da Feedback auch regelmäßig ein. Das machen wir schon weiterhin.
Ja, seit 2020 quasi am Start, innerhalb der 3 Jahre, habt ihr eine sehr große Skalierung schon hinbekommen und wollt ja auch weiter skalieren. Wie lief die Produktentwicklung zu Beginn, dass ihr überhaupt so schnell in einer doch sehr interessanten Phase unserer jüngeren Geschichte ein Produkt überhaupt an Start bekommen habt? Und wie läuft das heute und was habt ihr da geändert, dass ihr überhaupt in der Richtung skalieren könnt, wie ihr gerade wächst?
Die Idee zu Enna ist ja älter als 2020. Gegründet wurde 2020, aber der Jakob, Kollege und Freund von mir, kenne ich seit der 5. Klasse tatsächlich, der hatte die Idee damals 2016 und hat so einen Prototypen für seine Oma gebaut, so einen ersten. Und das wurde dann nach und nach weiterentwickelt, bis eben 2002 die Firma gegründet wurde. Und ich glaube, dieses Corona-Thema, das du angesprochen hast, hat da schon ein bisschen Aufschwung verschafft. Also es war jetzt nicht der Grund, warum wir das Produkt entwickelt haben, aber jeder hat das Thema der digitalen Teilhabe wurde so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft getragen und jeder hat erkannt, okay, es ist doch wichtig, dass Oma und Opa mithalten können im digitalen Leben. Und dann haben wir halt ganz schnell, also um die Frage zu beantworten, wie konnten wir so schnell wachsen, haben wir ganz viel Kohle eingesammelt, muss man, glaube ich, so platt sagen, über Business Angels in der ersten Runde, in der ersten Pre-Seed-Runde und haben dann über die Hochschule München, unseren Inkubator, auch unseren Produktionspartner TQ Systems kennengelernt, die unser Ansatz auch spannend fanden, ein Familienunternehmen, gesagt haben, die möchten da in den Bereich mehr rein, die finden das unterstützenswert, haben uns da mit ihrer Expertise unterstützt und dank denen, die natürlich enorme Produktionskapazitäten haben, können wir jetzt auch in entsprechender Stückzahl produzieren und auch verkaufen. Also da ist einfach viel, viel Geld dahinter, das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen.
Wie sieht es aus? Wo geht die Reise hin bei Enna? Was sind jetzt die nächsten großen Dinge oder auch die kleinen Schritte? Und ein Thema, das mir sehr wichtig ist am Schluss: Wie kann man euch erreichen? Wie kann man euer Produkt erwerben?
Also zur ersten Frage, das ist super schwer zu beantworten, weil es gibt so viele verschiedene Schritte, die mittelfristig passieren. Also ganz, ganz wichtig für uns alle, die ja, wir Anfang 30 sind. Unser Team wächst ständig. Wir waren vor einem halben Jahr irgendwie 7 und jetzt sind wir 25. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man das irgendwie unterbringt vernünftig. Für mich ist natürlich das Thema Business Development klar im Fokus. Also wie können wir unseren Enna-Kosmos erweitern? Und dann noch einen Hörbuchverlag mit reinbringen oder ein Kochrezepte-Unternehmen, das irgendwie Bock hat, sich bei uns zu platzieren. Oder Telemedizin, das Thema weiterzumachen, das ist für mich auch so ein mittellangfristiges Thema. Dann müssen wir unser Doc verbessern für bessere Kompatibilität. Die Apps werden besser, es werden Kalender kommen. Wir werden unser Marketing erweitern, wir werden weitere Vertriebspartner finden. Also da gibt es super viel. Ich glaube, wenn ich ein Ziel nennen könnte, was mir am wichtigsten wäre in 2-3 Jahren, ist, dass wir vielleicht mal einen Enna-Doc im Ausland verkauft haben. Das fände ich cool. Erreichen kann man uns aktuell eigentlich ganz bequem über unsere Website. Da gibt es ja, kann man Anna bestellen, wenn man es jetzt privat nutzen möchte, oder man kann da einfach in den kleinen Chatbot reinschreiben, wenn man vielleicht eine Geschäftsanfrage hat, aus welcher Richtung auch immer. Wir sind da echt immer sehr, sehr reaktiv, haben da auch keine Bots sitzen, sondern da sitze eigentlich auch ich. Das mache ich jetzt auch gleich wieder, setze mich gleich wieder in den Chatbot und beantworte Kundenanfragen. Also da erreicht man uns alle ganz gut, auch auf der, ja, auf dieser Ebene quasi.
Tobias, vielen Dank, dass wir mit dir über Enna sprechen durften. Es war mega spannend.
Ja, vielen Dank euch, hat mir Spaß gemacht.